Ja, herzlichen Dank für dieses warmherzige Willkommen. Und ich komme immer wieder gern. Nichts ist anders, alles ist anders. Das ist heute das Thema. Und ich lese uns den Predigttext, das ist auch aus Matthäus, Matthäus 28. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kam Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa und dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm, umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht. Geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Als sie aber hingingen, siehe, da kamen einige von der Wache in die Stadt und verkündeten den Hohenpriestern alles, was geschehen war. Und sie kamen mit den Ältesten zusammen, hielten Rat und gaben den Soldaten viel Geld und sprachen, sagt, seine Jünger sind in der Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn es dem Stadtalter zu Ohren kommt, wollen wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr sicher seid. Sie nahmen das Geld und taten, wie sie angewiesen waren. Und so ist dies zum Gerede geworden bei den Juden bis auf den heutigen Tag. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jünger alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Soweit der Schluss des Matthäusevangeliums. Nichts ist anders. Die Jüngeren standen an diesem Morgen, dem Ostermorgen, dem Auferstehungsmorgen auf und alles war wie immer. Die Sonne schien, ihr Haus stand da wie immer, das Salböl, das sie vorbereitet hatten, stand auf dem Tisch. Du bist heute Morgen aufgewacht, ich vermute in dem Bett, in dem du gestern Abend schlafen gegangen bist, in dem Haus, in dem du wohnst. Es steht immer noch wie immer. Heute Morgen war dein Fortbewegungsmittel hier zum Gottesdienst wie immer. Zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Auto. Es hat sich sogar verschlimmert für manche. Da sind manche Straßen gesperrt wegen der Sternfahrt. Du konntest nicht einfach drüber wegfliegen, sondern du musstest dann dein Auto stehen lassen und anders herkommen. Es ist alles ganz normal. Die Welt ist wie immer, das Leben ist wie immer. Wir haben es in der Fürbitte auch wieder gehört und dafür gebetet, der Gewalt entgegen, der Not, der Armut entgegen, Krankheiten und Sorgen. Wer Geld haben will, der muss arbeiten. Wer satt werden will, der muss essen. Dein Kind bekommt vielleicht trotz vielen Übens höchstens nach wie vor nur Dreier. Dein Chef ist nach wie vor untalentiert, was Mitarbeitermotivation angeht, was Wertschätzung angeht. Deine Nachbarschaft, dein Stadtteil ist immer noch so fern von Gott wie immer. Ja, man mag sogar den Eindruck haben, es wird eher noch ferner. Und vielleicht geht es dir auch wie mir. Einer deiner besten Freunde ist todkrank geworden. Die Frau deines wichtigsten väterlichen Mentors ist kurz vor dem Ruhestand. Eigentlich sollte es dann Unruhestand werden, denn sie wollte noch eine neue diakonisch-missionarische Arbeit ins Leben rufen. Die Frau dieses väterlichen Mentors wurde schwer krank und vorgestern wurde sie beerdigt. Die Welt dreht sich mit aller Not, mit allen Zwängen, mit allen Grenzen wie immer. Aber lass dich nicht beirren. Mach das weiter, was vor Augen steht. Die Jüngeren haben auch einfach weitergemacht. Sie haben das schlimmste Unglück, was überhaupt denkbar war. Also die schlimmste Steigerung dieser Aufzählung, die ich gerade hatte, das hatten sie erlebt. Ihr Herr war getötet worden. Er war schmählich am Kreuz geendet, hingerichtet. Und trotzdem vertrauten sie weiter auf den Gott, den er verkündet hatte. Mach es auch so, mach weiter in dem, was dir aufgetragen ist. Was haben sie gemacht? Sie haben ihren Herrn noch gesalbt. Also das scheint doch irgendwie ziemlich überflüssig. Warum das jetzt noch? Er ist gestorben. Er wird verwesen in dem Grab, in das sie ihn schnell gelegt hatten. Warum ihn dann noch salben? Weil sie das von Gott seit jeher aufgetragen bekamen. Seine Gebote, die wollten sie halten, im Kleinen, im Größeren und so auch jetzt in dieser Salbung eines Toten. Und selbst wenn es ihr Herr war, auf den sie so viel Hoffnung gesetzt hatten, und all diese Hoffnung war jetzt dahin. Aber der Gott, an den sie weiterhin glaubten, dem wollten sie weiterhin dienen, auch wenn sie vielleicht Zweifel beschlichen, ob das überhaupt noch sein müsste. Tu einfach Gottes Willen im Kleinen, so wie du es erkannt hast. Geh weiter arbeiten, versorg deine Familie, sorg gut für deine Kinder, erzieh sie gewissenhaft, seid einander treu. Kurz gesagt, liebe Gott weiter, liebe deinen Nächsten weiter, so wie er es aufgetragen hat. Aber nicht nur in diesem Tun, in diesem äußerlichen Wirken. Nicht, dass du dann hören musst, Martha, Martha, du hast viel zu schaffen, aber Maria hat das gute Teil erwählt. Bleib also auch treu im Beten. Bleib treu im Bibellesen, bleib treu darin, den Gottesdienst zu besuchen, den Hauskreis. Halte weiterhin die Hausandacht mit deiner Familie jeden Tag. Mach das einfach weiter, auch wenn dein Gefühl gerade dadurch, dass sich scheinbar nichts ändert oder dass Dinge sogar schlimmer werden, auch wenn dein Gefühl durch diese Dinge eher bestimmt ist, belastet ist, eher am Tiefpunkt ist. Man muss essen, auch wenn man keinen Appetit hat. Sonst fällst du irgendwann vom Fleisch. Sonst kannst du irgendwann deiner Familie nicht mehr vorstehen, kannst nicht mehr zur Arbeit gehen. Das ist eine Binsenweisheit. Und so müssen wir es auch geistlich halten. So musst du es auch geistlich halten. Mit deiner geistlichen Versorgung. Denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Du lebst auch nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund geht. Und dass du jeden Tag in seinem Wort bekommen sollst. Und dass du jeden Sonntag in der Predigt bekommen sollst. Und dass du, weiß ich nicht, mittwochs oder dienstags oder wann, auch im Hauskreis bekommen sollst. Nichts ist anders. Mach dennoch weiter. Auch wenn es scheinbar immer schlimmer wird. Alles ist anders. Zweiter Punkt. Im Gehorsam erlebten die Jüngerinnen das Wunder. Sie gingen hin, um ihn zu salben, und sie überlegten noch auf dem Weg, das steht hier in diesem Evangelienbericht nicht, aber aus dem Markus-Evangelium wissen wir es. Sie überlegten auf dem Weg, Mensch, jetzt haben wir uns hier auf den Weg gemacht, aber wer wälzt uns denn überhaupt den Stein weg? Haben wir überhaupt nicht überlegt? Ja, wir wollen ihn salben, aber das ist ja noch der Stein davor. Der wird jetzt auch noch davor sein. Nein, alles ist anders. Der Stein ist weggewälzt. Und dann sehen sie dort einen Engel und er redet zu ihnen. Geht hin zu den Jüngern und erzählt es ihnen. Ja, und dann machen sie sich auf den Weg, sind weiter gehorsam. Und auf dem Weg, da erleben sie sogar dann den Herrn, der wirklich auferstanden ist. Du liest in Gottes Wort und Gott macht dir sein Wort groß. Du hast es gelesen, weil du es so halten sollst, weil du nicht vom Brot allein lebst. Und dann erlebst du es, dass Gott ein Wort besonders macht. Er stärkt dich, er tröstet dich, er gibt dir Mut. Dein Chef ist vielleicht weiterhin eine Last, aber du bekommst eine neue Kollegin, die ein Lichtblick ist. Die nächste Klassenarbeit deiner Tochter, deines Sohnes war leichter als gedacht. Und auf einmal ist es eine 2-, die sie nach Hause bringt. Dein Nachbar im dritten Anlauf, als du ihn eingeladen hast, lässt sich einladen zum Kaffee. Und er hat sogar die Einladung angenommen zu einem missionarischen Filmabend, wo du Gott ist nicht tot zeigen willst. Da hat sich auf einmal doch jemand gemeldet, hat sich jemand gefunden für die Stelle, den Platz, der in der Lobpreisband noch frei ist. Da ist der neue Musiker aufgetaucht. Dein Team, dein Mitarbeiterteam in der Kirchengemeinde findet deine neue Idee für ein neuartiges, ungewöhnliches, missionarisches Projekt jetzt auf einmal doch gut. Dinge haben sich geändert. Es ist anders. Drittens, Gott hilft den Aufrichtigen mit ihren Grenzen. Die Jünger hatten den Herrn lieb und sie glaubten an ihn so gut sie konnten. Aber sie hatten ihre Grenzen. Kommen wir jetzt von den Jüngerinnen mal weg zu Jüngern, die deutlich ihre Grenzen hatten. Die Emmaus-Jünger. Ja, sie waren verzweifelt, aber sie rafften sich auf, sie hatten irgendwas zu tun in Emmaus. Und sie gingen diesen Weg, sie blieben dem Tagespensum gehorsam. Aber sie schleppten ihre Verzweiflung doch mit. Und dann kommt da dieser Fremde. Und offensichtlich hat er überhaupt nichts mitgekriegt von dem, was da Weltbewegendes, leider in die Verzweiflung treibendes passiert war. Jesus, auf den sie alle ihre Hoffnung gesetzt hatten, der war gekreuzigt worden. Und sie schleppten jetzt ihre Angst, ihre Trauer, ihre Verzweiflung mit herum, ihre Grenzen eben. Aber dann hilft ihnen dieser Fremde. Er legt ihnen die Schrift aus. Und zwar auf eine Weise, dass ihnen das Herz brannte. Das haben sie dann ja hinterher gesagt. Und dann offenbart er sich ihnen noch. Sie hörten nicht nur auf dem Weg oder in der Herberge am Abend eine Stimme, ich bin wahrhaftig auferstanden. Nein, der Herr erschien ihnen und er offenbarte sich ihnen. Und in der Zwischenzeit, da war er auch den anderen Jüngern erschienen. Die waren etwas schwerfälliger. Die konnten das noch nicht so ganz glauben. Auch das wird hier in diesem Evangeliumsbericht, den ich vorgelesen habe, ja nicht so ausführlich berichtet. Das wird übersprungen. Aber wir wissen es aus den anderen Berichten. Sie konnten das noch nicht so richtig glauben. Sie dachten, sie sahen einen Geist. Und dann geht Jesus auf ihre Grenzen ein und fragt, habt ihr hier etwas zu essen? Ein Stück Fisch. Ja, dann gib mir doch den Fisch. Ja, bitte sehr. Und dann beobachteten sie, wie er den Fisch verspeiste. Und da wussten sie, das kann kein Geist sein, das wäre glatt durchgefallen. Nein, der Herr war wahrhaftig auferstanden und er ging auf ihre Grenzen ein. Und dann einer, der noch begrenzter war, der just an dem Tag noch nicht dabei war, Thomas. Ja, dem müsst ihr dann von mir erzählen. Nein. Als er kommt und sie ihm erzählen und er es nicht glauben kann, da gibt ihm Jesus noch eine Privataudienz. Und erscheint nochmal. Thomas, sieh hier, meine Hände, meine Füße. Und lege deine Hand in meine Seite. Und sei nicht mehr ungläubig, sondern sei gläubig. Also er hält ihm nicht eine Standpauke, sondern er geht auf seine Grenzen ein. Und dann sagt Thomas, mein Herr und mein Gott. Da ist er überzeugt. Wenn du an Jesus glaubst und wenn du ihn aufrichtig lieb hast, dann wird er auch dir helfen. Er wird dir mit deinen Grenzen helfen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ja, und dann hilft er ihm. Und dann gibt er ihm diese Verheißung. Denen, die glauben, ist alles möglich. Und auch als er dann diese Einschränkung hört, hilf meinem Unglauben, da heilt er dann, da macht er dann gesund, da weckt er von den Toten auf. Aber andererseits, richte dich dann auch nicht ein, ja, ich bin eben so ein bisschen ungläubig, aber Gott wird mir ja schon, Jesus wird mir schon helfen. Nein, auf dem Glauben, da liegt besondere Verheißung. Und er sagt dann ja auch zu Thomas, Thomas, du glaubst, weil du gesehen hast. Aber glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und damit sollten wir uns dann durchaus auch zufrieden geben. Er gibt uns Verheißung und auf diese Verheißung hin, auch wenn wir noch nicht sehen, sollen wir glauben. Und an anderer Stelle hat er ja durchaus auch ihren Unglauben gescholten. Zwar hat er sie nicht in Grund und Boden gepaukt, aber er hat schon ihren Unglauben gescholten. Aber in dem ganzen Rahmen, in dem Zusammenhang eines großen Wunders, wie er Petrus aus dem Wasser holte und wie er dann auf einmal mit dem Boot am anderen Ufer war. Also er ist immer wieder auf ihre Grenzen eingegangen, hat sie zum Glauben ermutigt, ermuntert. Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Es ist nichts anders. Doch, es ist alles anders. Und selbst wenn du noch nicht diese Beispiele, die ich genannt habe, erlebst, so im Kleinen, dann glaube trotzdem, es ist alles anders. Und dann wirst du die Herrlichkeit Gottes, dann wirst du Wunder sehen. Viertens, es ändert sich nichts, wenn sich nicht das Herz ändert. Wir haben in diesem Abschnitt ja nicht nur von den Jüngeren gehört und von den Jüngern, sondern wir haben auch von den Pharisäern, von den Schriftgelehrten gehört, von den religiösen Führern des Volkes. Und die haben das Gleiche erlebt. Das Grab ist leer. Also ich bin mir sicher, sie sind mit den Grabwächtern da nochmal hin und haben geguckt. Ja, ist tatsächlich leer. Und sie hatten keine Erklärung dafür. Aber statt nun zu glauben, sie hatten ja auch manche Predigt von Jesus so kritisch am Rande mitgehört. Statt nun zu glauben, was er verkündet hatte, blieben sie in ihrer Wirklichkeit, wo sie wussten, wie die Dinge sind. Ja, natürlich, sie wussten, wo es lang geht, glaubensmäßig. Sie waren die bestimmten, wie Gott ist, wie der Messias zu sein hat. Und in ihrem ganzen religiösen Hochmut merkten sie gar nicht, wie blind sie waren, was für harte Herzen sie bekommen hatten. Sie meinten es ja im Grunde gut. Sie wollten, dass man treu weiter so glaubt, wie es in ihrer Tora stand, wie die Propheten, wie die Gesetzbücher es sagten. Und sie wollten, dass man auf den Messias wartet, der einmal mit Macht und Herrlichkeit kommen wird. Und das wollten sie sich auch nicht kaputt machen lassen. Sie wollten ja nicht, dass das Volk irre wird durch so einen dahergelaufenen Wanderprediger, der nur Lästerungen verbreitet. Also sie meinten es im Grunde gut, aber sie merkten nicht, wie sie vor Hochmut blind wurden und wie ihre Herzen hart geworden waren. Sie warteten auf den Messias, der zu Lebzeiten schon königlich mächtig sein musste, so wie wir vorhin davon gesungen haben. Nur sie haben dabei etwas ausgeblendet. Sie haben nicht damit gerechnet, dass Gott auch ganz anders sein kann. Er war ganz anders und sie lehnten ihn ab in ihrem blinden Hochmut. Es veränderte sich bei ihnen nichts, obwohl alles anders geworden war, obwohl das Grab leer war, weil ihre Herzen nicht zu Gott gehörten, sondern letztlich ihnen selbst und der Hochmut sie beherrschte. Gott befreie uns, Gott bewahre uns vor so einem religiösen Hochmut, wo wir schon wissen, wie Gott ist, wo wir wissen, wie Glaube zu funktionieren hat, wo wir wissen, wie Kirche zu funktionieren hat und wo wir nicht mehr dafür offen sind, dass Gott uns auch ganz anders begegnet, uns ganz neue Wege führen will. Es ändert sich nichts, fünftens, wenn du nur das glaubst, was vor Augen ist. Ich habe vorhin schon Thomas angesprochen. Aber dehnen wir das mal ein bisschen weiter aus. Gottes Welt ist eine, die nur scheinbar berechenbar ist. In der sich nur scheinbar die Dinge so weiter vollziehen, wie wir sie eben gewohnt sind. In Wirklichkeit ist es ja eine Welt, in der Wunder durchaus möglich sind, weil Gott Gott ist. Ich fand das im Theologiestudium immer so nicht zu Ende gedacht. Wenn dort versucht wurde, an Gott und an Jesus nur so einen menschlichen Maßstab anzulegen, dass er also keine Wunder tun konnte, man musste das alles irgendwie menschlich erklären, übers Wasser ist er natürlich nicht gegangen und die Wunder, die er sonst getan hat, wenn er jemanden geheilt hat, also die waren vielleicht gar nicht so richtig krank oder die waren nur scheintot oder die hatten doch ganz viel Essen selber dabei und auf einmal kramten sie das alles raus und dadurch wurden sie alle satt. Wenn Gott Gott ist, dann kann er alles. Und dann kann sein Sohn auf die Erde kommen, von einer Jungfrau geboren, kann wahrer Mensch sein und dennoch wahrer Gott. Und kann er so machen und dann ist das Wasser hart, wenn er rübergeht. Oder dann kann er so machen und dann werden aus 5 Broten und 2 Fische auf einmal so viele Brote und Fische, dass davon 5000 satt werden, ohne dass sie noch aus ihren Taschen die letzten Krumen hervorkramen. Also eine Welt, in der Wunder möglich sind, auch wenn es so scheint, als ob die Dinge sich nicht verändern. Und auch Jesus ging ja die meiste Zeit durchs Leben, indem er sich an die Naturgesetze hielt. Und er hat noch nicht mal alle geheilt, denen er überall begegnete. Aber die Wunder, die er tat, das war so eine Vorschattung der Wunderdimension, die er repräsentierte. Es war eine Vorschattung des Wunders schlechthin, nämlich der Auferstehung. Und wenn viele Theologen auch da, nicht über ihren Schatten springen können und sagen, das Grab war voll. Und Jesus war nicht von einer Jungfrau geboren. Ja, dann merkt man doch, sie haben Gott noch nicht wirklich erkannt in dieser Sprengung aller dreier Dimensionen. Und der 4. Raum und Zeit, die er auch gesprengt hat. Und so wie seine Geburt ein Wunder war, so war seine Auferstehung ein Wunder, aber auch sein Tod war ein Wunder, das zum Beispiel die Muslime nicht verstehen. Gott würde doch nie, noch nicht mal einen Propheten würde er so hinrichten lassen. Und deswegen ist auch nicht Jesus, der durchaus ja nach muslimischem Glauben ein Prophet war, so ist auch Jesus nicht gekreuzigt worden, sondern da haben sie jemand anders gekreuzigt. Sein Leben, seine Geburt, sein Leben, sein Tod, der im Gottesplan war und dadurch ein wirklich letztlich unbegreifliches Wunder, das Jesus in seinem Menschsein sogar nicht verstanden hat. Vater, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sein Tod war ein Wunder Gottes in Gottes wunderbarem Plan und seine Auferstehung dann natürlich die Besiegelung dieses Wunders. Eine einzige Kette von Wundern. Und die kleinen Dinge, von denen ich vorhin gesprochen habe, die sich im Alltag manchmal wundersam ändern. Vielleicht sagst du zu diesen kleinen Dingen, naja, nee, das sind auch keine Wunder, das sind alles Zufälle. Dann möchte ich dich, du bist vielleicht nicht das erste Mal hier, aber vielleicht ist ja mancher hier, der trotzdem noch so auf dem Weg ist, zu Gott hin, Gott zu finden, sich so ganz auf Gott einzulassen. Dann möchte ich dich doch ermuntern, lass dich auf diesen Gott ein, der wirklich in heutiger Zeit noch Wunder tun kann. Er kann Heilungswunder tun, er ist nicht verpflichtet dazu. Ich weiß nicht, ob alle geheilt werden, die in 2 Wochen hier sind. Ich hoffe, und Gott kann es tun, aber vielleicht tut das nicht. Vielleicht geht es den Weg wie bei der Frau meines engsten väterlichen Mentors und Glaubensbruders, die selber gläubig war, auch an Wunder geglaubt hat und trotzdem wie 90% aller, die an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkranken, gestorben ist. Er kann Wunder tun. Lass dich auf diesen Gott ein. Ja, sagst du vielleicht, an diesen Gott glaube ich schon. Und ich glaube auch, dass Jesus gelebt hat. Und er war wirklich eine beeindruckende Persönlichkeit. Und so manches, was er getan hat, das kann man irgendwie auch nicht anders erklären, als dass das vielleicht doch ein Wunder war. Aber so wirklich kann ich nicht dran glauben. Wenn das bei dir immer noch so nur ein Fürwahrhalten ist, dann sage ich dir, nein, es geht Gott um was anderes. Es geht nicht nur darum, dass du an Gott glaubst, das habe ich auch 18 Jahre lang getan, aber trotzdem war das noch nicht so, wie es heute ist bei mir. Da waren die Dinge immer noch irgendwie genauso wie jeden Tag. Gott geht es nämlich um eine persönliche Beziehung. Er möchte, dass du ihn persönlich kennenlernst. Er möchte, dass du ihn in Jesus, dem Auferstandenen, persönlich kennenlernst. Ja, er hat gelebt, er wurde geboren von einer Frau, sah alles äußerlich ganz normal, wie bei jedem Menschen aus. Aber schon die Geburt war ein Wunder, also die Empfängnis war ein Wunder. Und ein Mann Gottes hat es mal so formuliert, und wäre Jesus 1000-mal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du wärest ewiglich verloren. Um diese persönliche Begegnung mit Jesus geht's. Dass er in dir sozusagen geboren wird. Das ist heute noch genauso wie damals, als Jesus mit Nikodemus sprach. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, durch den Geist Gottes geboren wird, dann kann er gar nicht in den Himmel kommen. Es reicht nicht, dass du an Gott glaubst und ja, Jesus auch für wahr hältst. Und dass du vielleicht so einen Kopfglauben hast, ja, er war wohl auch Gottes Sohn, wie auch immer. Nein, für dich gestorben, für dich auferstanden. Und der will dir heute begegnen, so wie er damals Thomas begegnet ist. Zwar nicht leibhaftig, meistens macht er das heute nicht mehr. Aber doch will er dir innerlich begegnen. Also lass dich so auf diesen Jesus ein, der an deine Herzenstür klopft. Und sag ihm, Herr, ich habe bis jetzt nicht so richtig an dich geglaubt, aber ich will es jetzt tun. Ich entscheide mich dazu, an dich zu glauben und ich will es von Herzen tun. Ich bekenne dir alles, was in meinem Leben nicht gut gelaufen ist nach deinen Maßstäben. Bitte vergib mir. Ja, ich will glauben, dass du am Kreuz von Golgatha auch für meine Schuld gestorben bist Und ich will ergreifen, dass du auferstanden bist und dass du auch mir ewiges Leben schenkst im Glauben an dich, so wie du es vor 2000 Jahren schon verheißen hast. Wie du es Nikodemus verheißen hast, so gilt es auch für mich. Ich vertraue dir mein Leben an. Mach aus mir den Menschen, als den du mich gedacht hast. Erfüll mich mit deinem Heiligen Geist. Ich will von jetzt an mit dir leben. Bete so ein Gebet. Ungefähr mit den Worten. Auf die Worte kommt es nicht so an, auf deine Herzenshaltung, auf die Gesinnung kommt es an. Und dann wirst du diesen Gott, der Wunder tut, erleben, darin, dass er Wunder in dir zuerst tut. Und dass auf einmal alles anders ist. Als ich das mit 18 Jahren erlebt habe, da hat sich mein Leben revolutioniert. Nicht äußerlich. Äußerlich wurde es sogar erstmal noch schlechter. Ich kam abends nach Hause und hatte große Beklemmung. Ich dachte, worauf habe ich mich da jetzt bloß eingelassen? Ich wusste da, also da habe ich mich auf was eingelassen, da war irgendwas jetzt völlig anders. Aber worauf habe ich mich da bloß eingelassen? Aber dann bin ich dabei geblieben. Dann habe ich in der Bibel gelesen, die mir da geschenkt worden war, als ich mich bekehrte, als ich zu Jesus das erste Mal so betete. Und dann merkte ich, boah, das ist ja schon anders. Auf einmal verstehe ich, was da steht. Und ich merke, das spricht zu mir. Das ist kein altes Buch. Das ist ein hochlebendiges, hochaktuelles Buch. Diese neue Geburt, dieses neue Leben, wo wirklich die Dinge erstmal innerlich anders werden und wo dir buchstäblich 1000 Lichter aufgehen, wo du von seinem Geist Erkenntnis bekommst. Das ändert sich alles. Und dann lass ihn in deinem Leben bestimmen. Der nächste Punkt. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben, die sich so auf ihn einlassen. Wenn du im vollen kindlichen Vertrauen mit ihm lebst, dann wirst du die Wirklichkeit des Auferstandenen auch so erleben. Innerlich in dir. Du wirst Kraft und Freude bekommen, die dir hilft, die Härten deines Lebens, wo sich scheinbar viele Dinge nicht ändern, zu ertragen. Und dann ein Licht zu sein in deinem Umfeld und in dieser scheinbar unveränderten Welt durchzuhalten. Das meint Jesus, wenn er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Es wurde trotzdem noch jeden Abend dunkel. Und sie waren nicht mit so einem Lichtleib ausgestattet, dass dann auf einmal ganz Jerusalem erhellt wäre. Aber als es wieder Tag wurde, da haben sie das Licht seiner Liebe hinausgetragen. Und das hat die Menschen verändert. Du siehst dein Kreuz in mancher Härte deines Lebens. Und du fragst wie Johannes, Herr, bist du es wirklich oder müssen wir auf einen anderen warten? Bist wirklich du das, der mich hier führt? Ist das das Leben, das du dir für mich vorgestellt hast? Hast du wirklich die Haare auf meinem Haupt alle gezählt und keins fällt zur Erde, ohne dass du es wüsstest? Du hast sogar auf den Gang der Sperlinge, den Flug der Sperlinge Acht und also auch auf alle Kleinigkeiten in meinem Leben? Ist es wirklich so, dass, wie Paulus schreibt, mir alle Dinge zum Besten dienen, weil ich dich liebe? Mir scheint es nicht so. Mein Kreuz drückt so. Und du siehst das Kreuz deines Bruders, deines Freundes, das anscheinend noch schwerer ist als deins, weil er gerade sogar seine Frau verloren hat, mit der er noch so viel und die selbst noch so viel vorhatte. Und du siehst aber auch, wie er weiterhin diesem Gott vertraut im dunklen Tal und wie er von ihm aufrecht gehalten wird und wie offensichtlich seine Kraft, Gottes Kraft in ihm wirkt. Und du siehst das Kreuz deines Herrn. und du hältst im Glauben daran fest, in dieser Gottverlassenheit, wo scheinbar alles am Ende war, da hat er meine Schuld getragen. Da hat er für mich bezahlt. Und da hat er den Weg gebahnt, damit ich ewiges Leben bekomme. Und auch wenn sich nicht alle Dinge ändern hier auf der Erde für mich, das hat sich geändert. Ewiges Leben werde ich mit ihm haben. Und so wie er zu dem Schächer am Kreuz gesagt hat, heute wirst du mit mir im Paradies sein, so wird er auch über meinem Lebensende ausrufen, jetzt hole ich dich ins Paradies. Du siehst seine Auferstehung. Du hast den Auferstandenen vor Augen. Den gleichen, durch den die verzweifelten Jünger mutige Leute wurden, die den Tod nicht mehr scheuten, die denen, vor denen sie vorher den Schwanz einzogen, vor denen sie geflohen waren, jetzt mutig gegenübertraten, voll von unerschütterlicher Hoffnung. In deiner Welt ändert sich nichts, scheinbar. In der Welt der Jünger hat sich ein Tag nach Himmelfahrt, als sie wieder zurückgingen nach Jerusalem, nachdem sie das gehört hatten, was Jesus ihnen dann noch mit auf den Weg gegeben hatte, hat sich ein Tag später in Jerusalem scheinbar auch nichts geändert. Alles hatte sich geändert. Sie waren davon innerlich zutiefst überzeugt. Die ersten 50 Tage waren sie davon zutiefst überzeugt, weil Jesus ihnen begegnet war. Und alle Tage ihres Lebens danach, nach den 50 Tagen, brauchten sie nicht mehr Jesus leibhaftig zu erleben, sondern dann hatten sie Pfingsten erlebt. Und dann war Gottes Geist in ihnen, der sie immer wieder davon überzeugte, ja, Jesus ist wirklich auferstanden. Er hat eine neue Zeitrechnung begonnen. Und auch wenn wir ihn jetzt nicht mehr sehen, er herrscht, er regiert mit Gott. Und so wie er es uns gesagt hat, so ist es. Ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und er wird bei uns sein, alle Tage bis an der Weltende. Und so haben sie ihn je und dann erlebt. Nicht unbedingt dadurch, dass sie nicht mehr verfolgt wurden. Nicht unbedingt dadurch, dass immer noch so mit Fingerschnipsen 5000 Leute satt wurden oder sie selbst jeden Tag gut satt wurden. Das nicht. Aber sie haben es darin erlebt, dass Gottes Geist in denen wirkte, zu denen sie predigten. Und schon die Predigt an sich war ein Wunder der Vollmacht Gottes, über das die Pharisäer wieder nur rätseln konnten. Und sie erlebten, wie durch diese vollmächtige, durch den Geist gewirkte Predigt Menschen um sie herum zum Glauben kamen und angerührt wurden von der Liebe, zu der sie fähig waren, trotz Anfeindung, auch durch Gottes Geist auf wundersame Weise. Und so haben die Jünger damals die Welt aus den Angeln gehoben, auch wenn sich manches an den äußeren Dingen nicht änderte. Das Wesentliche hatte sich geändert und das vollzog sich immer weiter, bis in das gottlose Germanien, wo im vollen Vertrauen auf den Auferstandenen auch Missionare dann hinkamen und anderen Göttern geweihte Eichen fällten und Dome errichteten und Kirchen bauten. Bis dahin, dass noch heute hier Jüngerinnen und Jünger sitzen, die ihre äußeren Grenzen erleben, aber doch innerlich erlebt haben, es hat sich alles geändert. Und wenn wir an den glauben, der das alles gewirkt hat, dann werden wir hier im Leben noch manches Wunder erleben. Wir werden noch manchen erleben, der auch zum Glauben kommt, der durch Gottes Geist angerührt wird. Und wir werden einmal aufwachen, nachdem wir hier unsere Augen für immer geschlossen haben. Und dann werden wir mit einstimmen in diesen wunderbaren Chor, von dem wir in der Bibel schon so manches geschildert bekommen. Und deswegen, auch wenn sich scheinbar nichts ändert, halten wir daran fest, es hat sich alles geändert. Amen. Halleluja.